Hallo und ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge in dieser zweiten Staffel unseres Public Interest Podcasts. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, geht es in dieser Staffel ja um Open Source und Nachhaltigkeit. Heute in dieser zweiten Folge reden wir mit Sandra von der Initiative ClimateAction.Tech. Das ist eine Gruppe von Leuten, die im technologischen Bereich arbeiten und die Tech-Branche auch nachhaltiger machen wollen. Wir haben mit Sandra darüber gesprochen, wie man sich das eigentlich genau vorstellen kann, wie sie selbst dazu gekommen ist und was es dann auch mit diesem Themenbereich digitale Nachhaltigkeit auf sich hat. Dabei gibt es neben den Dingen, die die Tech-Branche offensichtlich verändern muss, sogar auch ein paar kleine Tipps für VerbraucherInnen. Hallo und herzlich willkommen in unserem Public Interest Podcast. Liebe Sandra, wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Wollen wir vielleicht so anfangen, dass du dich einmal kurz vorstellst, ein bisschen erzählst, wer du bist und was du machst?
Ja, ich bin Sandra Palier und ich komme ursprünglich aus Österreich, daher der österreichische Akzent. aber ich wohne seit circa 5 Jahren in London und zurzeit arbeite ich bei Microsoft als digitale Designerin. Aber der Grund, wieso ich bei diesem Podcast bin, ist, dass ich eine von den Organisatorinnen bin von der Slack-Community ClimateAction.Tech. Und ja, deshalb bin ich da.
Cool. Wir haben uns ja im Vorhinein so ein bisschen auch auf eurer Webseite umgeschaut und da gab es ein sehr interessantes Mission Statement. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, das zu übersetzen, damit ich hier nicht in die Verlegenheit komme, Englisch sprechen zu müssen. Und zwar heißt es, wir sind Tech-Worker, die in Unternehmen, Organisationen und der Industrie durch den Aufbau und die Unterstützung von selbstorganisierten Gemeinschaften den Anstoß für Klimaschutzmaßnahmen geben. Das klingt erstmal unglaublich breit und nach einem sehr großen Plan. Kannst du ein bisschen sagen, was dahinter steckt, hinter dieser Mission und genau so ein bisschen mit Leben füllen? Was bedeutet das dann für euch in eurer Arbeit?
Ja, gern. Ich hab unser Mission Statement noch nie auf Deutsch gehört. Also das war doch ziemlich
schön. Klingt wahrscheinlich schwieriger auf Deutsch, als es auf Englisch dann ist.
das Ganze heißt im Endeffekt einfach nur, dass wir Veränderungen vorantreiben wollen, um die Tech-Industrie nachhaltiger zu machen. Und unsere Mitglieder verwenden eben unsere Slack-Community, um zu lernen, wie man am besten Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag einbauen kann. Das heißt, ein paar von unseren Mitgliedern sind bei Climate Action Tech dabei, weil sie generell ihren Job wechseln wollen und in den Klimabereich einsteigen wollen. Aber ein großer Teil von uns arbeitet an Änderungen innerhalb von Firmen. Und das drückt sie dann auf verschiedene Arten und Weisen aus. Also es ist zum Beispiel, manche gehen einen Weg, der eher auf die eigene Arbeitsweise läuft, also zum Beispiel nachhaltigere digitale Produkte designen und programmieren. Aber manche gehen ja eher in eine Aktivismusroute und fordern stärkere Klimaziele von der Firmenleitung. Oder sie kämpfen zum Beispiel dafür, dass Pensionsgelder in Klimalösungen investiert werden, anstatt in Ölfirmen. Und dadurch, dass unsere Mitglieder eben von verschiedenen großen Firmen auf der ganzen Welt kommen, ist unser Ziel, dass wir voneinander lernen und herausfinden, was funktioniert und wie man eben diese Änderung in der Business-Kultur eigentlich am besten vorantreibt und welche Angehensweisen eher holpriger sind.
Und eure Mitglieder, die arbeiten dann selbst in den Firmen, mit denen ihr dann zusammenarbeitet oder wie kommt der Kontakt zustande? Ist ja wahrscheinlich sehr hart, sogar von außen heranzutreten, ohne irgendeinen persönlichen Zugriff, oder?
Ja, genau. Also wir arbeiten eigentlich nicht wirklich direkt mit Firmen. Wir arbeiten mit den Mitarbeitern innerhalb von Firmen, die sowieso schon motiviert sind, was zu ändern. Ja. Das heißt, wir haben nicht wirklich direkte Verbindung zu der Firmenleitung oder so, sondern wir trainieren die Firmenmitglieder quasi innerhalb Änderungen durchzusetzen.
Ja, ergibt Sinn, ja.
Und habt ihr da so, also wahrscheinlich habt ihr da so ein bisschen Erfahrungswerte, wie das denn so läuft? Also ich stelle mir vor, okay, dann sind eben so einzelne Leute, sagen wir mal, Peter arbeitet bei Firma XYZ, findet ClimateAction.Tech und sagt, oh mein Gott, alles voll super und ich will dass meine Firma XYZ nachhaltiger wird. Dann geht er mit euch in Kontakt ihr tauscht euch irgendwie mit dem aus und dann geht er vielleicht zu seiner Teamleiterin oder so und sagt, so, pass mal auf, ich habe hier mit climateaction.tech zusammengearbeitet und wir haben diese und jene tolle Ideen entwickelt, wie wir hier nachhaltiger werden können. Und dann, wie geht es dann weiter?
Mhm.
Also ist es so, dass dann, also ist es häufiger so, dass dann irgendwie in der Firma zum Beispiel erst ein bisschen auf Widerstand stößt? Oder sind die dann so, dass sie sagen, oh mein Gott, ja, natürlich, perfekte Idee, machen wir sofort,
dann
sind wir selbst drauf gekommen?
Das ist eigentlich komplett abhängig von der Firma. Also bei manchen Firmen, die haben schon extremst viel in Klima investiert und sind offen und reden drüber. Und andere Firmen sind eher eben noch weiter hinten auf dem ganzen, in dem ganzen Prozess und reden nicht wirklich drüber und haben keine wirklichen Ziele. Generell geht der Trend definitiv in die Richtung, dass Firmen grobe Ziele zumindest setzen. Zum Beispiel, wann sie CO2-neutral sind oder wie sie in verschiedenen Bereichen ihren Fußabdruck verringern wollen. Aber digitale Nachhaltigkeit, und das ist eine von den Sachen, auf die wir uns eben spezialisieren, ist bis jetzt noch nicht sonderlich normal als Gesprächsthema. Also da ist immer, normalerweise ist ein bisschen Erklärphase zuerst einmal, bevor man dann die richtigen Sachen machen kann und Dinge ändern kann. Aber ja, es kommt komplett drauf an, wie eben die Firma grundsätzlich schon eingestellt ist, Klima gegenüber.
Und habt ihr da, also nehmt ihr da Unterschiede wahr von Branche zu Branche oder vielleicht von Land zu Land? Für mich ist das jetzt ehrlich gesagt total neu, dass Unternehmen sich also öffentlich machen oder so Pläne haben, bis wann sie zum Beispiel klimaneutral arbeiten. Das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal und denke mir so, okay, total cool, aber gibt es da Unterschiede zwischen Ländern oder genau in der Sensibilisierung der Branchen?
Ja, also generell größere Firmen haben, glaube ich, mehr Druck von außen, Ziele wirklich öffentlich zu machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich arbeite bei Microsoft, also das ist ein bisschen von meiner Perspektive ausgehend. Aber wenn man sich Microsoft anschaut, Microsoft hat Klimaziele veröffentlicht, 2020 oder so. Mhm. Und dann Facebook und Google und alle großen Firmen haben quasi mitmacht bei der ganzen Sache und haben jetzt Klimaziele veröffentlicht. Kleinere Firmen, vor allem ganz kleine Firmen, bei denen ist es seltener, dass sie wirklich große Ziele veröffentlichen. Aber generell geht der Trend in die Richtung, dass es zumindest, dass Firmen zumindest auf ihrer Website drüber reden, was sie alles machen. Ja, und auf die Frage, ob es geografisch Unterschiede gibt. Wir haben vor 2-3 Jahren oder so ein paar Mitglieder von den Philippinen gehabt, die angefangen haben, eben in den Philippinen in ihren Firmen drüber zu reden, über digitale Nachhaltigkeit und über AI und wie, was für einen Einfluss eben künstliche Intelligenz hat auf den Planeten. Und bei denen war es auch so, dass sie zuerst eine längere Erklärkurve gehabt haben, durch die sie durchhaben müssen. Aber mittlerweile sind sie ja zu dem Zeitpunkt angekommen, wo wirklich sehr viel investiert wird. Und bei den Philippinen ist es ja eine von diesen Sachen, wo die sind wirklich jetzt schon betroffen, sehr, sehr stark betroffen von Klimaschwankungen und Klimaänderungen und von den Hitzewellen. Insofern ist es noch realer auf eine gewisse Art und Weise und noch wichtiger, dass Firmen quasi was machen. Aber ja, generell, ich glaube, große Firmen sind am meisten öffentlich mit ihren Klimazielen.
Und ich muss nochmal eine Nachfrage stellen. Also wie seid ihr so mit dem Thema Greenwashing konfrontiert? Oder wie bringt ihr, also was so euer Gefühl, welchen Anteil hat das dann in dieser ganzen Interaktion? Also ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es ja dann eher so ein Bottom-up-Prozess ist von den Mitarbeitenden, dass es weniger Raum gibt, dass das so als reines Greenwashing ausgelegt wird, der ganze Prozess, sondern dass halt mehr, also dadurch, dass halt die Mitarbeitenden selbst das gestalten, da mehr Handfestes hintersteht. Aber was sind eure Erfahrungen damit?
Ja, das ist immer die Schwierigkeit mit jeglichen Klimaaktionen und Klimazielen und den ganzen Sachen, dass es eventuell zu Greenwashing ausarten kann. Aber eben wie du gesagt hast, dadurch, dass wir unsere Aktionen sind auf die Mitarbeiter fokussiert und Mitarbeiter sind sehr, sehr starke Stakeholder eigentlich. Als investiert in die Firma sind sie ziemlich wichtig. Und dadurch, dass von den Mitarbeitern, die Climate Action Tech Mitglieder sind und was ändern wollen, dadurch, dass diese Änderung sehr, sehr stark in den Herzen drinnen steckt, lassen sie sehr viele von unseren Mitgliedern, glaube ich, nicht von Greenwashing überzeugen und kämpfen wir dafür, dass es innerhalb von der Firma nicht dazu kommt, dass Greenwashing betrieben wird oder dass Sachen gesagt werden, die einfach nicht richtig sind.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Mitarbeiter natürlich einen ganz anderen Hebel haben, also gerade so in der Tech-Branche. Ne? Ja. Die können ja immer sagen, ja, dann arbeite ich halt woanders, weil ich werde ja überall gesucht. Ist ja auch nochmal unausgesprochen ein riesiges Druckpotenzial.
Ja, total. Und das sind zum Beispiel die Organisation Amazon Employees for Climate Justice sind ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was für eine Kraft eigentlich Tech-Arbeiter haben. Weil die haben sie zum Beispiel mit Arbeitern von den Warenhäusern von Amazon zusammengetan und haben durch ihren Aktivismus sehr viel aufgewirbelt. Ja, sie sind ein sehr gutes Beispiel für internen Aktivismus, der dann eben mal in dem Fall extern von der Presse mit dokumentiert worden ist.
Könntest du uns noch ein anderes konkretes Beispiel nennen, wie in einer, zum Beispiel in einer Tech-Firma anders gearbeitet werden kann, sodass die Branche nachhaltiger und klimafreundlicher wird? Oder also vielleicht so ein Erfolgsbeispiel, was ihr habt, wo ihr sagt, hey, das war ein super guter Prozess und das sind jetzt schon so die Ergebnisse, die wir sehen?
Ja, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Also wenn man zum Beispiel eine Tech-Firma ist, die Produkte für andere Firmen macht, dann kann man sehr, sehr streng sein bei der Überlegung, mit wem man zusammenarbeitet. Das ist zum Beispiel eine von den Sachen, die Whole Grain Digital total gut macht. Das ist eine Firma in London und die kümmern sich eben um nachhaltiges digitales Webdesign und sind sehr, sehr offen darüber, dass sie zum Beispiel nur mit Firmen zusammenarbeiten, von denen sie wirklich glauben, dass sie gute Firmen sind. Das heißt, das ist eine Richtung, in die man gehen kann als Tech-Firma. Und dann in der eher philosophischen Gegend von Aktionen. In der Tech-Industrie gibt es mehrere Einstellungen und Sichtweisen, die klimamäßig nicht sonderlich gesund sind. Und egal was, zum Beispiel ist eine von diesen Einstellungen, dass mehr immer besser ist. Und da wird eben dann so drauf geschaut, dass man mehr Daten von den Usern kriegt oder mehr Sachen auf der Website hat oder einfach nur immer mehr und mehr. Aber das führt eben längerfristig zu einem Überschwall an Daten. Und keiner schaut die Daten an, keiner löscht sie. Und im Endeffekt führt es dann dazu, dass Websites zum Beispiel in der eigenen Datenmenge so groß sind, dass sie auf älteren Handys nicht mehr funktionieren oder den ganzen Computer verlangsamen. Und das ist dann wieder, hat das einen Einfluss auf, wie oft wir neue Handys kaufen. Und dadurch, dass der meiste CO2-Abdruck von einem Handy in der Produktion ist, sollten wir wirklich schauen, dass wir digitale Produkte bauen, die auf unseren Handys länger brauchbar sind. Das heißt, diese mehr ist mehr oder mehr ist besser Einstellung müssen wir ändern. Und dann die Geschwindigkeitseinstellung auch, weil im Tech-Bereich ist es sehr oft so, dass Deadlines total extrem sind und alles muss schnell designt werden und noch schneller programmiert. Aber das Ganze führt nicht unbedingt zu einem besseren Endergebnis. Und es fällt die Zeit für Reflexion und um draufzukommen, wie viel man wirklich braucht in dem Produkt. Und das geht dann wieder zurück zu dem Punkt von mehr ist besser. Weil wenn man Entscheidungen schnell und unter Stress treffen muss, dann denkt man selten langfristig und nachhaltig. Und diese Änderungen, wir sollten mal noch sehen.
Ja, total. Aber genau, das heißt, dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit denen, dass irgendwie einfach immer massig Daten erhoben werden zum Beispiel, das wäre jetzt aus meiner Sicht eben genau so ein Beispiel für diese digitale Nachhaltigkeit sozusagen, die du auch angesprochen hast, oder? Weil genau, du hast ja davor gesagt, es geht ja nicht nur um so die allgemeinen Nachhaltigkeitsfaktoren, über die so alle Leute reden, sondern es hat dann eben wahrscheinlich bei climateaction.tech eben gibt es so verschiedene andere Faktoren.
Ja, ganz genau.
Hast du noch andere Beispiele für so digitale Nachhaltigkeit? Ich habe so das Gefühl, also mir selbst sagt das zum Beispiel gar nicht so viel und vielleicht auch gar nicht so arg vielen Leuten zuhören.
Ja, großteils geht es um die Datenmenge, weil die Datenmenge sehr, sehr häufig aber die Basis dafür legt, wie viel Energie verbraucht werden muss, also wie viel Strom verbraucht werden muss, um Daten von einem Platz zum anderen zu bringen. Mhm. Und der Stromverbrauch ist eben, wo die CO2-Menge auftritt, weil wir haben nicht komplett erneuerbare Energien. Und dadurch ist eben die Verringerung von der Datenmenge ist das Hauptziel von der digitalen Nachhaltigkeit. Und das ist dann im Zusammenhang mit, welche Daten man speichert und wie viel man löscht, das ist Teil davon. Aber wenn es zum Beispiel um Websites geht, dann gibt es einige sehr, sehr gute Tipps, auch wie man Websites verringern kann von der Datenmenge her. Also zum Beispiel, es gibt diesen digitalen Trend zurzeit, wo ganz oben auf der Website ist ein Video, das im Hintergrund läuft. Und das allein ist schon viel mehr Datenmenge als zum Beispiel einfach nur Text. Und da schlaue Entscheidungen zu treffen, was man wirklich braucht für die Aussage, die man haben will im Web, das ist eine von diesen Sachen, über die man nachdenken kann als Designer, aber auch als Programmierer.
Ja, ich dachte gerade auch, ich habe an die Prototype Fund Webseite gedacht und ich dachte, wir haben viel Text, das ist gut und unsere Videos spielen auch nicht automatisch ab, sondern man muss sie wirklich bewusst abstellen, das würde ich abspielen, ich glaube, das ist auch ganz gut. Bilder haben wir wenige, das ist jetzt immer so aus Öffentlichkeitsarbeitssicht könnte man natürlich sagen, vielleicht wären so ein paar Bilder mehr ganz gut, aber da kommt uns das eigentlich zugute, dass wir mit einer Szene arbeiten, die auch natürlich also aus Datenschutzgründen oder aus Privacy-Gründen sich gar nicht so gern fotografiert. Das kommt uns dann auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zugute, dachte ich gerade.
Das ist eine von diesen Klassensachen von digitaler Nachhaltigkeit. Sehr, sehr häufig gibt es so viele andere positive Nebeneffekte, dass zum Beispiel mehr oder User, die ältere Handys haben, können die Website trotzdem nur laden. Oder wenn du mehrere Tabs offen lässt, dann ist das der Tab, auf dem die Website ist, die besser programmiert ist und weniger Daten überträgt. Es macht einfach die gesamte Website und Browser, die Art und Weise, wie der Browser funktioniert, ist dann einfach auch besser, wenn die verschiedenen Websites oder wenn alle Websites nachhaltiger gebaut sind.
Okay, verstehe. Ich hab so eine richtig Newbie-Zwischenfrage, aber es wird erst immer auch so, in allen Apps gibt es die Möglichkeit und bei allen Betriebssystemen, aber also ehrlich gesagt, ist Dark Mode, spart das Energie?
Ja, wenn man einen OLED-Display verwendet. Also es kommt komplett darauf an, was für ein Display man hat. Und zusätzlich, also es gibt ein paar neuere Studien, also das ganze digitale Nachhaltigkeit ist noch sehr in den Kinderschuhen, was das angeht, wie viel wir wirklich darüber wissen. Und es ist vor kurzem eine neue Studie rausgekommen, die eben gesagt hat, dass Dark Mode ist dann besser, wenn man es vergleicht mit Light Mode in 100% Bildschirmhelligkeit. Also die Bildschirmhelligkeit hängt an oder mit zusammen, ob jetzt Dark Mode besser ist oder schlechter ist. Ja. Und natürlich allein schon aus Accessibility-Gründen muss man beide Optionen für Users lassen. Aber grundsätzlich ja, für OLED-Displays mit dunklerer Helligkeit ist es definitiv besser. Und sonst ist es ein bisschen...
Das heißt, ein klarer Aufruf an alle Hörerinnen, ihre Handy-Bildschirme umzustellen.
Und da gibt es wieder so einen guten Nebeneffekt, dass nämlich die Batterie vom Handy einfach länger haltet. Generell das Handy weniger verwenden führt dazu, dass die Batterie länger haltet. Aber das ist,
das ist jetzt ein sehr ungewöhnlicher Ansatz.
Ich glaube, es passt der Tech-Branche gar nicht.
Ja.
Ja, aber ich finde das total spannend, mal diese ganzen Beispiele zu hören, weil das ist, glaube ich, also ich glaube, bei vielen so Sachen hat man eben Vermutungen. Also ich, ehrlich gesagt, habe mein Handy auch im Dark Mode, aber ich weiß nicht, ob ich ein OLED-Display habe, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist so, man guckt sich das erstmal an und denkt so, jetzt ist da weniger Farbe, weniger Licht, muss doch erstmal gut sein. Also es ist total gut, da mal was drüber zu hören.
Ja, und das ist ja eine von diesen Sachen, wo die Tech-Industrie um einiges besser werden kann. Eben User mehr zu erklären und mehr zu sagen, okay, das ist wirklich nachhaltiger, das macht nicht sonderlich für einen Unterschied, weil zurzeit ist alles sehr auf ein Bauchgefühl basiert, glaube ich, bei vielen Usern.
Das ist auch mein Finde ich auch nochmal also einen wichtigen Hinweis, dass es auch Aufgabe der Unternehmen ist, die diese Produkte produzieren, auch über einen nachhaltigen Umgang aufzuklären, dass jetzt nicht unbedingt die Verbraucherinnen da hinterherlaufen müssen, so okay, wie kann ich dieses Gerät, was man dann ja auch aus bestimmten Zwängen manchmal kauft, ne, wie kann ich das jetzt so verwenden, dass es, dass der Schaden minimiert wird? Also Schaden gibt's ja dann sowieso, also durch den Besitz des Geräts, aber genau, das ist gibt's ja eigentlich gerade noch überhaupt nicht, ne? In so einer Anleitung, wenn ich ein elektronisches Gerät kaufe, in der Anleitung steht ja, wie mache ich den Stecker rein, vielleicht noch, wie warte ich's und wo kann ich's hinbringen, wenn es kaputt ist, aber es steht ja nicht drin, wie kann ich's möglichst gut benutzen, sodass es lange lebt oder sodass es halt wenig Strom verbraucht oder so.
Ja, in idealer Weise, und das ist auch eine von diesen Sachen, die ich als Teil, bei Microsoft habe ich in einer kleinen Gruppe Green Design Principles an denen gearbeitet. Und eine von den Sachen, die wir da eingeschrieben haben und mit überlegt haben, ist, dass man die Basiseinstellungen vom Gerät schon nachhaltig machen sollte, sodass quasi, ja, sobald du das Gerät kriegst, ist es sowieso am nachhaltigsten von allen Einstellungen her. Und alles andere, was du änderst, ist quasi dann deine Änderung. Und es ist okay, für manche Menschen passt anders besser und das passt. Aber eben diese Idee, dass wir generell vom Grund auf nachhaltig designen und programmieren und ja Dinge nachhaltiger bauen. Das ist genau das Gleiche wie im Supermarkt im Endeffekt, wo es die normale Schokolade gibt und die faire Schokolade. Das Ganze sollte umdreht werden, sodass es eben die normale Schokolade gibt und die unfaire Schokolade. Also, ja.
Ja, verstehe. So ein bisschen sustainable by default. Dann,
ja. Ganz genau, ja.
Okay. Jetzt würde zum Abschluss noch total interessieren zu hören, was denn dein persönlicher Zugang auch ist so zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Also wie bist du bei climateaction.tech und so diesem Interesse und dieser Passion gelandet?
Losgegangen ist das Ganze bei mir wahrscheinlich vor circa 4-5 Jahren. Am Anfang ist es mir eigentlich hauptsächlich um meinen eigenen Lebensstil gegangen und was ich da ändern kann. Und dann bin ich zu Protesten dazu gegangen und habe eben geschaut, was ich als Bürgerin machen kann. Und mittlerweile haben sie meine Ziele dann eben weiter geändert, weil ich dann draufgekommen bin, dass ich eigentlich die meiste Zeit unter der Woche verbringe im Arbeitsplatz. Und dann war eben diese Frage, was kann ich als digitale Designerin machen oder anders machen, damit ich nachhaltiger bin. Und so bin ich dann zu Climate Action Tech gekommen und habe dann eben freiwillig zu arbeiten begonnen als Organisatorin. Und ja, ich bin weiterhin sehr motiviert, Sachen zu ändern auf allen Leveln, also Privatleben als Bürgerin in einer Demokratie und eben an einer Arbeit, weil ich sehr, sehr stark für die Zukunft kämpfen will, die ich gern sehen würde. Also eine, wo wir eine Wiederverbindung mit der Umwelt haben und wo es total viele Mini-Gärten gibt, die nur so wuchern. Und eine Zukunft, die einfach auch gerechter ist und wo kein CEO mehr als dreimal so viel wie der niedrigst bezahlte Arbeiter verdient, zum Beispiel. Und ich werde weiterhin dafür kämpfen.
Das ist, glaube ich, für viele Leute nochmal total motivierend zu hören, wie du das sagst, Sandra. Und finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch hier. Ganz vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast, Sandra.
Danke nochmal für die Einladung.
Danke dir. Sehr gerne. Wenn ihr über das Gehörte noch mehr wissen möchtet, klickt gerne in die Links in den Shownotes und wir hoffen, die Folge hat euch so gut gefallen, wie uns die Aufnahme auch Freude bereitet hat und wir hören uns wieder in der dritten und nächsten Episode. Bis dahin!